Moin und herzlich willkommen beim Leuchtturm zum Sonnenuntergang, ein Podcast über das Leben mit dem Tod. Wir sprechen hier regelmäßig mit Menschen, die direkt oder indirekt mit dem Tod zu tun haben. Mein Name ist Sonja Böhm und ich arbeite bei Bestattung Michael Schütt. Meinen heutigen Gast habe ich auf einem Letzte-Hilfe-Kurs kennengelernt. Wer dazu mehr erfahren möchte, den empfehle ich, in die Folge 6 zu springen mit Georg Bollig. Und über unser Zusammenkommen freue ich mich sehr. Hallo, Roland Voges.
Ja, ich freue mich auch sehr, hier zu sein. Hallo Sonja. Ich stelle mich vielleicht mal ganz kurz vor.
Gerne.
Ich bin Rechtsanwalt von Beruf, aber ich praktiziere nicht mehr im Tagesgeschäft, schon seit 3,5 Jahren nicht mehr. Und das überlasse ich jetzt jüngeren Kolleginnen und Kollegen, die können sich gern vor Gericht streiten. Ich bin im Wesentlichen noch eingeschränkt beratend tätig, aber hauptsächlich mache ich Verbandsarbeit und habe auch ein sehr schönes Ehrenamt für mich entdeckt im Vorstand des Fördervereins für unsere Palliativstation hier im AK Rissen.
Klasse. Genau. Dazu muss man sagen, wir haben uns auf dem Letzte-Hilfe-Kurs kennengelernt und das war vom Palliativverein.
Genau.
Genau. Bei diesem Kurs hattest du eine ganz kleine Übersicht über das große Thema Vollmachten und Verfügung gegeben. Und das möchte ich heute hier gerne ein bisschen vertiefen, weil ich glaube, das ist durchaus ein wichtiges Thema. Welche Vollmachten und Verfügungen gibt es?
Ja, also ich nenne die immer so die großen drei. Zuallererst sind natürlich Testamente zu nennen, also letztwillige Verfügungen, wo ich regle, was mit meinem Vermögen passieren soll, wenn ich nicht mehr da bin. Das zweite, das klingt so ähnlich, wird immer gerne als Patiententestament bezeichnet, aber ist es eigentlich nicht, das ist die Patientenverfügung, wo ich darüber bestimme, welche lebenserhaltenden Maßnahmen durchgeführt werden oder eben nicht durchgeführt werden sollen, wenn ich mich im Sterbeprozess befinde. Und das dritte sind Vollmachten im eigentlichen Sinne, also Vorsorgevollmachten für den Fall, dass ich hier nicht mehr in der Lage bin, meine Angelegenheiten selber zu regeln. Das ist es. Das sind die Big Three, die großen drei.
Big Three, ja. In Afrika gibt es die Big Five, hier gibt es die Big
genau,
Three.
Hier sind es nur drei.
Was ist denn der Unterschied zwischen den einzelnen Dokumenten? Du hast es eben schon so ein bisschen angedeutet mit der Patientenverfügung, aber...
Ja, also alles, was letztwillige Verfügungen sind, wie der Name schon sagt, mein letzter Wille, danach habe ich keinen mehr, die gelten für die Zeit, wo ich keinen Willen mehr habe, weil ich eben nicht mehr da bin. Und das ist das Testament, kann auch ein Erbvertrag sein, jedenfalls alle Verfügungen, was nach meinem Tode mit meinem Vermögen passieren soll. Dazu gehört auch, wie ich bestattet werden möchte, also ob ich nun Feuerbestattung, Erdbestattung, Seebestattung, wie auch immer. Aber im Wesentlichen geht es ja darum, das Vermögen, wer sollen meine Erben sein?
So. Ja.
Die Patientenverfügung, sagte ich schon, das ist eine Verfügung für die Zeit vor meinem Ableben, wo ich schon vorab bestimmen möchte, was noch an lebenserhaltenden, lebensverlängernden Maßnahmen durchgeführt werden soll und was nicht. Das ist ein Thema, worüber man sich lange unterhalten kann. Es gibt da eine Menge Vordrucke im Internet, die da verfügbar sind. Auf alle Fälle geht es darum, dass ich meine eigene souveräne Würde behalte, wenn ich selber auf der Intensivstation oder wie auch immer in meine letzte Lebensphase eingetreten bin. Ja, und das Dritte sind eben Vollmachten. Das kennen wir alle. Ich bevollmächtige jemanden, dass er mit Wirkung für mich etwas tut, das heißt Rechtsgeschäfte abschließt, dass er Verträge abschließt, Verträge kündigt und überhaupt Entscheidungen trifft, die für mich gelten. Und diese Vollmachten, diese Vorsorgevollmachten für den Vorsorgefall, die dienen eben dazu, dass diese Vertrauensperson, der ich die Vollmacht gebe, das Beste für mich tut, in meinem Sinne. Auch, und das ist üblich, nach meinem Tode noch, denn in solchen Vollmachten steht regelmäßig drin, dass sie durch den Tod nicht erlöschen. Das wäre sonst auch ziemlich widersinnig, denn der Bevollmächtigte weiß manchmal gar nicht, ob ich noch am Leben bin oder nicht.
Ja. Ich kenne es aus eigener Erfahrung, es gibt ja Berufsbevollmächtigte oder Betreuer, Berufsbetreuer.
Genau, ja.
Und die sind immer nur tätig bis zum Eintritt des Todes. Das heißt, danach dürfen die nicht mehr entscheiden.
Ja.
Und da kommt es manchmal vor, dass Verstorbene einfach erstmal liegen, weil keiner da ist, der sich gekümmert hat.
Ja, das ist traurig, ja.
Ja, sehr. Und ich hake nochmal ein, weil du hattest eben von Vollmachten gesprochen. Und ich glaube, die Vollmacht, die wir alle kennen, ist, wenn wir ein Paket abholen oder irgendwas abholen wollen für jemanden und eine Vollmacht dafür brauchen. Das ist ja die Vollmacht für den kleinen Moment.
Klar, das ist eine Einzelfallvollmacht, die für einen ganz bestimmten Zweck erteilt worden ist. Und wenn der Zweck erledigt ist, dann hat sich die Vollmacht auch erledigt. Ja.
Ja.
Aber das nützt natürlich nichts in den Fällen, über die wir hier sprechen.
Ja.
Denn da ist mehr zu tun, als nur ein Paket abzuholen.
Das stimmt. Was gibt es denn zu beachten bei den verschiedenen Vollmachten?
Erst einmal, grundsätzlich kann jeder geschäftsfähige Mensch eine Vollmacht erteilen. Mhm. Und zwar kann er das in jeder Weise tun. Handschriftlichkeit ist im Gegensatz zum Testament hier nicht vorgeschrieben. Sie muss lediglich datiert und unterschrieben sein, sodass klar ist, wann sie erteilt wurde und dass auch die Unterschrift drunter ist. Die gilt dann, wenn der Vorsorgefall eingetreten ist, also wenn ich selber als Vollmachtgeber meine Angelegenheiten nicht mehr regeln kann. Das kann im Einzelfall mal problematisch sein, nachzuweisen und kann schwierig werden, wenn eilige Dinge zu regeln sind. Früher einmal war in den Mustern der Vorsorgevollmachten sowas drin wie: von der Vollmacht darf nur Gebrauch gemacht werden, wenn auch der Vorsorgefall belegt ist durch ärztliche Atteste.
Mhm.
Davon bin ich persönlich überhaupt nicht überzeugt. Das bringt nichts, kann eine Vollmacht manchmal killen, weil man gar nicht in der Lage ist, rechtzeitig all das beizubringen.
Mhm.
Außerdem kann ich nur sagen, also durch berufliche und auch persönliche eigene Erfahrung, wenn ich eine Vertrauensperson habe, der ich schon zutraue, im Vorsorgefall in meinem Interesse zu handeln, dann werde ich kaum davon ausgehen, dass sie vorher dieses Vertrauen gar nicht verdient. Also wenn ich schon befürchte, dass jemand meine Konten leer räumt, solange es mir noch gut geht, dann werde ich ihm kaum für den Fall vertrauen, dass ich das selber überhaupt nicht mehr überprüfen kann. Aus dem Grunde bin ich ein großer Freund von Generalvollmachten ohne jede Einschränkung, die sofort ab Erteilung gelten. Das ist die beste Gewähr für die Vertrauensperson, alles Nötige sofort zu tun, wenn ich es selbst nicht mehr kann. Alles, was notwendig ist, kann unter Umständen ja auch sehr eilig sein. Manchmal geht es darum, dass auch leergezogene Immobilien zu Geld gemacht werden müssen, um Pflegemaßnahmen zu finanzieren. Und daher ist diese notarielle Generalvollmacht sehr empfehlenswert.
Ja, und auf jeden Fall notariell oder nur im Falle, wenn Immobilien mit im Spiel sind?
Wenn Immobilien mit im Spiel sind, auf jeden Fall. Gilt auch für GmbH-Anteile, aber das ist eher selten. Bei Immobilien auf jeden Fall.
Was heißt GmbH?
GmbH-Anteile, also Gesellschaftsanteile.
Okay.
Eher seltener Fall, aber der Vollständigkeit halber.
Mhm.
Wenn ich keine eigene Immobilie habe, dann ist das nicht so bedeutsam. Allerdings sind notarielle Vollmachten, wenn ich sie vorlege, natürlich immer von einem besonderen öffentlichen Glauben geprägt und ich werde da nie auf Schwierigkeiten stoßen, wie es bei einer handschriftlichen Vollmacht sein kann, wenn jemand die vielleicht anzweifelt oder so.
Ja.
Ein Notar wird niemals jemand anzweifeln.
Mhm. Und welche Verfügung, Vollmacht ist für wen sinnvoll? Du hast es eben schon so ein bisschen angesprochen, aber vielleicht kann man es ein bisschen vertiefen.
Ja klar, also eigentlich für jeden. Wenn ich Erbe bin beispielsweise, dann brauche ich, um mich zu legitimieren, also um wirksam handeln zu können, für das Erbe einen Erbschein.
Mhm.
Und die Erteilung von Erbscheinen dauert im Augenblick ewig.
Das stimmt.
Ist die Nachlassabteilung der Amtsgerichte sind chronisch überlastet. Und es kann gerne sein, dass ich ein Dreivierteljahr oder länger warten muss, bis ich als Erbe einen Erbschein habe. Und wenn ich keine Vollmacht besitze und nichts tun kann, dann bin ich gelähmt. Dann habe ich keine Möglichkeit, irgendetwas wirksam zu veranlassen.
Ja.
Ich kann natürlich ein notarielles Testament errichten, das den Erbschein ersetzt, aber wenn es mehrere Erben gibt, dann kann es auch sein, dass die unterschiedlicher Meinung sind.
Mhm.
Und deswegen hilft eine Vollmacht an eine Person, die über den Tod hinaus gilt, wie ich vorhin schon sagte, am besten meine Interessen zu wahren.
Ja.
Ganz schlecht ist es, wenn ich versterbe, es gibt kein Testament, die Abfolge ist schwierig und niemand kann Kraft Vollmacht irgendetwas tun.
Ja.
Dann wäre es so, dass gerade für eilbedürftige Maßnahmen, wenn Mietverträge zu kündigen sind oder so, dass dann gerichtlich ein Nachlassfähiger bestellt werden muss, der für die Erben handelt. Und das ist aufwendig, es ist lästig, es ist teuer und es kann unter Umständen auch endgültige Rechtsnachteile nach sich ziehen, denn wenn Fristen laufen, laufen sie und wenn sie ablaufen, laufen sie ab. Hier sind Vollmachten einfach Gold wert.
Ja. Wir hatten jetzt gerade den Fall, dass jemand verstorben ist und da war klar, dass niemand mehr da ist, also keine Erben, kein nichts, es gab auch nichts und da war sogar die Nachlasspflege noch sehr verschleppt.
Ja.
Also das heißt, der Mietvertrag ist einfach weitergelaufen,
Genau.
Sich die Nachlasspflege erstmal noch nicht gekümmert hat.
Ja, das ist genau so ein Fall, nicht? Da laufen Kosten auf und Also wie gesagt, Vollmachten sind sehr, sehr wichtig.
Ja. Wer sollte wem eine Vollmacht ausstellen?
Ja, wer eigentlich? Jeder. Und wem zumindest eine Vorsorgevollmacht handschriftlich an eine Vertrauensperson? Dabei kommt es auch nicht darauf an, dass ich jetzt vermögend bin, denn es geht ja auch um Entscheidungen über meine persönlichen Dinge, über meinen Aufenthalt, meine medizinische Versorgung, Unterbringung oder so etwas. Und der Bevollmächtigte ist meistens der Ehe- oder Lebenspartner in der Praxis oder ein enger Verwandter, Kinder, in aller Regel jedenfalls Personen, die später auch Erben sein sollen. Und meistens werden Vollmachten auch aus einem konkreten Anlass erteilt, etwa wenn ich ernsthaft erkranke oder wenn ich eine schwierige Operation vor mir habe. Und das ist dann auch üblicherweise der Anlass, sich darüber Gedanken zu machen, ob ich mit allen medizinischen Mitteln am Leben erhalten will, auch wenn es keinerlei Aussicht auf Gesundung mehr gibt. Sprich, das ist dann der Punkt, eine Patientenverfügung zu machen. Beide Dokumente werden einfach oft zusammen erstellt in der Praxis. Ja. Wenn ich Grundbesitz habe, vielleicht das noch, dann ist eben die notarielle Form der Vollmacht wichtig, denn privatschriftlich kann niemand über Grundstücke verfügen. Das sagte ich vorhin schon und wir sind ja hier in den Elbvororten. Hier gibt es eine ganze Menge Grundbesitz und daher wollte ich das hier nochmal betonen.
Ja, das stimmt. Du hast jetzt schon mehrfach angesprochen, die näheren Erben. Gibt es, wenn ich kein Testament hinterlegt habe, eine Reihenfolge, wer wie erbt?
Ja, sicher. Das ist die gesetzliche Erbfolge. Da ist es so, dass die nächsten Anverwandten als erstes berufen sind zum Erbe. Das sind erst einmal die Kinder. Und wenn keine Kinder mehr da sind, dann die Enkelkinder, Urenkel. Und wenn in der Reihe nichts mehr übrig ist, dann sind es die Eltern. Und wenn da auch keiner mehr übrig ist, dann sind es die Geschwister der Eltern und deren Abkömmlinge. Und so geht das dann bis zu den Nichten und bis zu den Neffen.
Okay. Und wo sollte ich so eine Vollmacht oder eine Verfügung hinterlegen?
So, dass sie sofort zur Verfügung steht, wenn sie gebraucht wird. Sinnvollerweise natürlich beim Bevollmächtigten.
Okay.
Denn der ist derjenige, der sofort oder möglichst schnell etwas tun soll. Was überhaupt keinen Sinn macht, ist, solche Vollmachten irgendwo zu verkramen im Hause, sodass sie nicht gefunden werden können oder gar im Bankschließfach unterzubringen. Da liegen sie sicher, aber sie nutzen überhaupt gar nichts, denn bis an dieses Bankschließfach irgendjemand mal herankommt, ist die Vollmacht gar nicht mehr nötig.
Ja, und im schlimmsten Fall habe ich keine Vollmacht zum Bankschließfach.
Richtig, genau so ist es. Wobei die Banken dann auch regelmäßig auf ihre eigenen Vollmachtsformulare bestehen und schwierig. Also bitteschön eine Vollmacht beim Bevollmächtigten und bei mir zu Hause eine Kopie, die darauf hinweist, wo das Original ist.
Ja. Und weil du es gerade angesprochen hast, macht es dann ja auch nochmal Sinn, mit dem Bevollmächtigten zur Bank zu gehen und da auch nochmal zu regeln, dass der eine Vollmacht von der Bank bekommt.
Ja, das ist, dass jedenfalls die Bank mir als Kontoinhaber oder Bankkunde deren Vollmachtsformular zur Verfügung stellt und dann wird das verwendet, um meiner Vertrauensperson die Vollmacht zu erteilen. Genau. Eins vielleicht noch ganz kurz zum Thema, wen ich bevollmächtigen soll.
Ja.
Es wird ja sehr gerne auch in Familien, wenn mehrere Kinder da sind, gesagt, naja, ich möchte jetzt eigentlich nicht meinem einen Sohn die Vollmacht geben und die anderen übergehen. Eltern möchten der Familienfrieden gerne wahren und bevollmächtigen dann ihre vier Kinder auf einer Ebene, dass sie nur zusammen oder jeder einzeln oder wie auch immer. Ich rate davon dringend ab, denn es kann Streit darüber entstehen. Die Kinder mögen ganz unterschiedliche Ansichten entwickeln, was in meinem Sinne ist. Ich kann es nicht mehr beeinflussen. Und schlimmstenfalls blockieren sie sich dann oder die Vollmacht läuft leer. Wenn alle nur zusammen handeln können, kann keiner handeln. Aber man sollte einen Ersatzbevollmächtigten oder eine Ersatzbevollmächtigte bestellen, falls die Vertrauensperson, die ich eigentlich haben will, im Fall der Fälle nicht mehr zur Verfügung steht. Wohnt in Afrika mittlerweile oder ist vielleicht schon vorverstorben oder kann aus anderen Gründen gar nicht tätig werden, dann sollte jemand als Ersatzbevollmächtigter drinstehen, der dann an der Stelle tätig werden kann, sodass die Vollmacht nicht leer läuft.
Das heißt, als Beispiel, wenn meine Eltern mir eine Vollmacht geben und ich aber in der Zeit, wo es benötigt wird, zum Beispiel im Urlaub bin, wäre es gut, wenn mein Bruder mit drin steht, schon in dieser Vollmacht als Ersatzbevollmächtigter.
gut, wenn das jetzt nur ein Urlaub ist, dann ist es was anderes, als wenn jemand nun wirklich komplett ausfällt. Mhm. Aber gut, sicherlich auch das, ja, für solche Fälle, dass ich gerade auf Weltreise bin und nicht handeln kann, dann wäre das sinnvoll schon. Ja. Wenn es der Urlaub an der Ostsee ist, vielleicht nicht unbedingt.
Ja, gut. Ich dachte jetzt an einen Urlaub wie zum Beispiel Afrika, wo ja, man nicht genau, mal eben in 2 Stunden zurück ist.
Das ist so.
Ja. Kann ich eine Vollmacht auch widerrufen oder zeitlich begrenzen?
Ja, das kann ich. Ich kann sie zeitlich begrenzen, aber das bringt eigentlich nicht allzu viel. Denn im Zusammenhang mit dem Vorsorgefall kann ich vorab gar nicht abschätzen, wann denn der dann beendet ist. Ich glaube nicht, dass es irgendwie praktisch ist. Kenne ich auch überhaupt nicht. Zeitlich begrenzte Vorsorgevollmachten. Wichtiger ist der Widerruf, dass ich die Vollmacht also widerrufen kann. Es ist ja durchaus möglich, dass ich erst mal jemandem vertraut habe und der hat meine Vollmacht und dann steht der plötzlich wegen Betruges vor Gericht und ich kann ihm nicht mehr so richtig vertrauen. Dann sollte ich diese Vollmacht möglicherweise doch am besten widerrufen.
Ja.
Und das muss dann eben geschehen und man muss die Vollmachtsurkunde zurückverlangen. Denn wichtig zu wissen ist, der Bevollmächtigte kann gegenüber Dritten rechtswirksam auch weiterhin handeln. Die Dritten müssen sich darauf verlassen können, dass die Vollmacht wirksam ist. Er darf es zwar mir gegenüber nicht und macht sich gegebenenfalls auch schadenersatzpflichtig, aber er kann es und das ist natürlich ein Risiko.
Ja.
Also trau, schau, wehen, ich bevollmächtige.
Ja. Macht es Sinn, wenn man auf größere Reisen geht zum Beispiel? Du sprachst eben von einer Weltreise. Mhm. Man ist zu zweit unterwegs. Macht es Sinn dafür, eine begrenzte Vollmacht auszustellen, dass wenn mir auf der Reise was passiert, der andere für mich handeln darf, kann?
Ja, das kann man machen. Oder man kann sie dann für solche Fälle auch zeitlich begrenzen, denn man weiß ja, wenn man wieder zurück ist regelmäßig, dann würde die Vollmacht automatisch mit einem bestimmten Datum erlöschen. Und dann hätte auch, wenn das so drinsteht, jeder Geschäftspartner die Möglichkeit, aus der Vollmacht selber zu erkennen, ob sie noch wirkt oder nicht.
Mhm.
Ist das Datum schon verstrichen, dann hat sie sich erledigt.
Ja. Lass uns jetzt mal so ein bisschen von der Theorie in ein paar Beispiele kommen.
Mhm.
Also zum Beispiel ein Single, keine nahen Angehörigen, weil die Eltern schon verstorben, keine Geschwister da, hat eine Immobilie und was ist sinnvoll für diese Person?
Also ein Single, keine Anverwandten und niemand sonst da, an der als Erbe in Betracht kommt, dann würde ich in diesem Fall sagen, Vollmachten, Patientenverfügungen, daran ändert das natürlich grundsätzlich erstmal nichts. Patientenverfügungen richten sich an die medizinischen Behandler, Ärzte und Krankenhäuser.
Mhm.
Die sollte man auf jeden Fall haben, wenn man sicher sein möchte, dass nur das mit mir geschieht, was ich möchte.
Mhm.
Vollmachten, ja gut, gerade bei alten Menschen, bei sehr alten Menschen, die auch ihre Verwandten und Freunde oft schon überlebt haben, ist es schwierig. In der Praxis sind es manchmal so Nachbarschaftsverhältnisse, die in Frage kommen, weil da jemand ist, der auch die Einkäufe gemacht hat oder unterstützt hat.
Ja.
Aber schwierig wird es natürlich, wenn es gar niemanden mehr gibt, tja, dann weiß ich auch nicht, dann kann ich auch keinen guten Rat geben.
Ja. Also es gibt ja gesetzliche Betreuer. Macht es Sinn, sich dann in so einen Verein zum Beispiel zu wenden und zu sagen, also sich zu fitten Lebzeiten sozusagen einmal drum zu kümmern und zu schauen, ob einem diese Betreuungsverein oder die Menschen dort.
Ja, das ist eine gute Idee. Überhaupt, genau. Man sollte sich überhaupt zu fitten Zeiten darum kümmern, was geschieht, wenn die fitten Zeiten mal vorbei sind.
Ja.
Und dort findet man überhaupt im Vereinsleben, in der Nachbarschaft, in Gemeinschaften, die mit anderen verbinden, sicherlich auch Menschen, denen man so etwas anvertrauen kann oder die man zumindest mal fragen kann, ob sie bereit sind, im Fall der Fälle etwas, so etwas für einen zu tun. Naja, und das waren jetzt die Vollmachten, aber wir reden ja noch über das Erbe. Wir sprachen vorhin schon darüber, es gibt die gesetzliche Erbfolge und wenn es kein Testament gibt, dann wird amtlicherseits ermittelt, ob es nicht doch noch irgendwo Nichten oder Neffen gibt. Wenn das nicht der Fall ist, ja, dann erbt am Ende immer einer und das ist der Staat.
Der Staat, ja.
Das wollen so die wenigsten. Aber es passiert und daher kann ich, wenn ich wirklich so alleinstehend bin und wenn ich etwas Sinnvolles mit meinem Vermögen noch tun möchte, immer ein Testament machen und kann beispielsweise eine gemeinnützige Organisation oder sei es Tierschutz oder wer auch immer oder kann ich als Erben einsetzen, dann weiß ich zumindest, was mit meinem Nachlass dann geschieht. Und dass es was Gutes ist.
Ja. Und ich finde, das macht ja auch schon durchaus Sinn. Du hast immer davon gesprochen, wenn ich älter bin, aber ich finde, das macht ja auch schon in unserem Alter Sinn, weil ich weiß nicht, ob ich morgen noch fit genug bin. Also ich hoffe es natürlich, aber...
Natürlich, das ist klar. Aber mal ehrlich, also letztlich, wir machen uns, je älter wir werden, immer mehr Gedanken darüber.
Ja.
Nicht als junger Mensch, mein Gott, da hielt ich mich für unverwundbar und unsterblich und das war für mich weit weg. Aber im Laufe der Jahre ändert sich der Blick dann doch ein bisschen auf die Dinge.
Ein zweites Beispiel. Eine Familie, älteres Ehepaar, erwachsene Kinder, egal ob 2, 3, 4. Was ist hier ratsam? Du hast es vorhin schon so ein bisschen angesprochen.
Also auch Vollmachten habe ich schon was dazu gesagt. Wichtig, ich kann es nur noch mal wiederholen, weil ich bin da auch aus anwältlicher Praxis ein gebranntes Kind. Bitte nicht mehrere Personen bevollmächtigen. Es kann die Hölle sein. Also nur einen. Aber das schließt ja auch nicht aus, dass wenn mehrere Kinder da sind, dass man damit offen umgeht und dass die sich auch untereinander abstimmen sollen.
Ja.
Und dass ich nicht jemanden heimlich bevollmächtige und erst nach meinem Tod die anderen erfahren, was, wieso denn der und ich nicht?
Mhm.
Gleich von vornherein offen sagen, nicht, ich bevollmächtige Kind X, weil am qualifiziertesten für den Umgang mit meinem Aktiendepot oder keine Ahnung was.
Oder wohnt um die Ecke.
Oder wohnt um die Ecke, auch wichtig.
Das ist ja
genau.
Kein unwichtiger Punkt, weil wir kennen, glaube ich, beide Familien, wo die Kinder weit verstreut sind auf diesem Globus und dann macht es Sinn, dass man den nimmt, der eine am nächsten ist.
Viel mehr als jemals zuvor. Nicht, heute sind die Menschen viel mobiler, als sie es früher gewesen sind, wo sie doch im Wesentlichen in ihrer Region geblieben sind. Aber heute ist es komplett anders.
Ja.
Und das also zum Thema Vollmacht, Patientenverfügung, keine Besonderheiten. Und was den letzten Willen betrifft, ist das eigentlich Standardfall. Wir haben eben hier eine Familie mit erwachsenen Kindern. Ich gehe mal davon aus, dass es ein Ehepaar ist, das diese Kinder hat. Und da wollen die Ehepartner natürlich gerne den anderen abgesichert wissen, wenn sie selber als Erste sterben. Da bietet sich ein Ehegattentestament an, ein gemeinschaftliches Testament, das handschriftlich errichtet werden kann. Und da setzen sich die Ehegatten eben gegenseitig zum Erben ein.
Ja.
Und die gemeinsamen Kinder, die werden dann die Schlusserben des Letztlebenden.
Mhm.
Das nennt man auch Berliner Testament.
Das wollte ich gerade,
genau. Aber bitte, auch das bedeutet, trotzdem kann jedes Kind nach dem Tode des ersten Elternteils seinen Pflichtteil fordern. Also die wäre ja immer die Hälfte des gesetzlichen Erbteils.
Okay.
Das kann man rechtlich nicht verhindern, man kann es aber erschweren. Und das macht man durch sogenannte Pflichtteilsstrafklauseln. Die Eltern schreiben in das Testament dann hinein, dass wenn ein Kind seinen Pflichtteil fordert nach dem Versterben des ersten Elternteils, dass es dann auch für den Tod des zweiten Elternteils enterbt ist und nur den Pflichtteil bekommt, also die Hälfte. Das ist ein absehbares, erhebliches Vermögensrisiko und wird das Risiko der Pflichtteilsgeltendmachung jedenfalls verringern.
Okay. Und als letztes Beispiel, ein älteres Ehepaar lebt schon seit Jahren zusammen, ist aber nicht verheiratet. Was sollte hier unternommen werden?
Also hier ist wichtig zu wissen, dass ein gemeinschaftliches Testament hier nicht in Frage kommt.
Mhm.
Denn das dürfen von Gesetz wegen nur Ehegatten errichten. Auch notariell kann das für andere Paare nicht geschehen. Aber es gibt
auch
zwei
nicht für
andere,
Lebensgemeinschaften?
Auch nicht für Lebensgemeinschaften, sondern tatsächlich nur für Ehepaare. Und wenn es ein Einzeltestament gibt für jeden Einzelnen, ist das natürlich möglich. Es kann ja jeder ein Testament zugunsten des anderen errichten.
Mhm.
Und beide sind sich darüber einig, dass das die gleichen Wirkungen haben soll wie ein gemeinschaftliches Testament. Aber rechtlich kann es sehr wohl von jedem widerrufen werden, ohne dass der andere darüber informiert werden muss.
Mhm.
Und das ist natürlich ein gewisses Risiko. Wenn man dieses Risiko scheut, was ich verstehen könnte, dann könnte man hier etwas machen, das nennt sich Erbvertrag.
Okay.
Beide gehen zum Notar und schließen einen Erbvertrag ab. Das ist ein echter Vertrag, also nicht nur eine einseitige Erklärung wie ein Testament, und hat den Vorteil einer echten Bindung.
Okay.
Der Erbvertrag gibt die Bindung ab und sorgt dafür, dass sich der andere Teil nicht einseitig davon durch ein abweichendes Testament wieder lösen kann.
Okay. Das ist also eine Sicherheit für beide Seiten.
Genau, genau.
Ja, und da, ne, neben dem Testament macht es Sinn, eine Vorsorgevollmacht
auszustellen. Das gilt immer durchgängig. Und da gibt es auch keine Besonderheiten, ob es jetzt ein verheiratetes Paar ist, ein unverheiratetes Paar, ob es Kinder gibt oder keine Kinder. Das macht keinen Unterschied.
Ja. Wie ist es für mich als Elternteil, wenn ich ein Kind habe und das volljährig ist? Wie weit darf ich noch über das Kind bestimmen, wenn dem was passiert?
Gar nicht.
Gar nicht.
Gar nicht. Volljährig ist volljährig und dann gibt es keinerlei Bestimmungsrechte, Erziehungsrechte oder was auch immer mehr, sondern da ist dann eben das eingetreten, was man will. Das Kind ist flügge und volljährig und komplett für sich selber verantwortlich.
Das heißt, wenn dem Kind was zustößt, habe ich auch keine Möglichkeit, irgendwie noch einzugreifen im Krankenhaus.
Nein, aber dafür sollte auch dieses volljährige Kind dann bitte gerne auch, wenn es sich mit diesen Fragen auseinandersetzt, durchaus eine Patientenverfügung errichten. Denn natürlich können auch junge Menschen durch schwere Unfälle im Straßenverkehr oder beim Skilaufen oder wo auch immer in eine solche Situation kommen. Und wie du vorhin auch schon gesagt hast, nicht nur die Älteren sollten daran denken, sondern die Jüngeren durchaus auch, ja.
Ja. Wie wichtig ist das Thema aktuell? Also ist es in letzter Zeit mehr Aufmerksamkeit bekommen?
Oh ja, das hat's. Also auf jeden Fall in den letzten 10, 15 Jahren schon, allein wegen der Debatte um die Sterbehilfe. Das ist ja eine große öffentliche Diskussion und da hat es Urteile gegeben und darüber wird immer noch debattiert.
Ja.
Wir hatten jetzt gerade im Ende letzten Jahres den Fall der Kessler-Zwillinge und ihren Freitod. In dem Zusammenhang wird über all diese Aspekte hier wie Vorsorgevollmachten, vielleicht nicht so sehr, aber über Patientenverfügungen gesprochen. Aber überhaupt ist die Auseinandersetzung mit dem eigenen Ableben inzwischen nicht mehr so tabuisiert, wie sie viele Jahrzehnte lang war, wo man eigentlich gar nicht darüber sprach, so, weil man wohl dachte, mein Gott, wenn ich über meinen Tod nachdenke, dann fängt er an, über mich nachzudenken.
Ja.
Klingt ein bisschen albern, aber ein bisschen Aberglaube ist da, glaube ich, auch mit dabei gewesen. Aber ja, ich finde es auch sehr wichtig und sehr gut, dass darüber öffentlich diskutiert wird.
Mhm. Wie stehst du persönlich zum Thema Sterbehilfe?
Ich bin der Meinung, das ist natürlich meine ganz persönliche Meinung, des Bundesverfassungsgerichts, nicht weil ich als Jurist jetzt dem Verfassungsgericht grundsätzlich folge, sondern weil ich wirklich glaube, dass in unserer Gesellschaft der Freitod und auch der assistierte Freitod von der allgemeinen Handlungsfreiheit, die das Grundgesetz garantiert, umfasst sein muss. Aber ich habe absoluten Respekt und Achtung vor jedem, der es insofern anders sieht, als er zum Beispiel aus Gründen der christlichen Ethik das Leben und den Tod nicht auf eine Stufe gestellt sehen möchte und befürchtet, dass der Freitod oder das Recht auf Freitod auch mit Assistenz, dass das zu einer solchen Gleichstellung führen würde, so als wäre Leben und Tod auf einer Ebene angesiedelt. Ich habe Verständnis dafür, wenn das aus solchen oder aus anderen Gründen anders gesehen wird. Und dazu kommt natürlich auch immer, dass die Einzelfallprobleme, die damit einhergehen, gesehen werden müssen. Es ist schwierig, eine freie Entscheidung darüber zu treffen und nachzuweisen oder zu belegen, dass sie wirklich frei war. Es kann Einflussnahme geben von interessierten dritten Personen, die vielleicht an das Vermögen ran wollen, die schon mit großen Augen auf ihr Erbe schauen und all diese Dinge bis hin zu einem gewissen gesellschaftlichen Einfluss, die vielleicht einen Druck ausüben, dass man doch nicht länger leben sollte als unbedingt notwendig, auch im sozialen Interesse. Ich habe keine Ahnung, alle möglichen Gefahren drohen da, ich weiß das, aber im Kern ist die persönliche Entscheidung, aus dem Leben zu scheiden, zu respektieren.
Ja. Ich glaube auch nicht, dass das irgendjemand, der sich dafür entscheidet, leichten Herzens macht, oder?
Nein, auf keinen Fall. Das glaube ich nämlich auch nicht. Aber es mag sein, dass jemand das nicht leichten Herzens tut, aber nicht mehr so klar bei Verstand ist, zum Beispiel aus Gründen einer psychischen Erkrankung. Darauf muss geachtet werden, dass es sich eben insofern wirklich um eine freie Entscheidung, um einen freien Willensakt handelt. Das muss nachgewiesen sein. Denn bitte, wir müssen eines sehen, die Selbstmord oder Rate, ich mag das Wort eigentlich nicht, aber die Selbsttötungsrate in Deutschland, die wird zu 90% bestimmt von Menschen, die psychisch erkrankt sind und zwar hauptsächlich depressionserkrankt sind. Mhm. Aber auch, und das hat auch das Verfassungsgericht nicht anders entschieden, auch ein depressionserkrankter Mensch hat das Recht, freiwillig aus dem Leben zu scheiden und sich dabei auch assistieren zu lassen.
Ja.
Aber bitte, eins, wenn wir darüber sprechen, ist mir ganz wichtig zu sagen, ich bin ein absoluter Gegner der aktiven Sterbehilfe. Das muss immer, die letzte Handlungsoption muss immer beim Patienten liegen. Und es darf ihm niemals aus der Hand genommen werden. Er darf niemals getötet werden, auch wenn er sich das noch so sehr wünscht. Das ist eine Straftat. Die wird natürlich nicht so streng bestraft wie ein Mord, aber es ist trotzdem eine Straftat und ist streng zu unterscheiden von der Hilfe bei einer Selbsttötung, Assistenz bei einer Selbsttötung, aber aktive Sterbehilfe lehne ich persönlich ab.
Das heißt aktiv, um das vielleicht klarzumachen, assistiert ist, man stellt das Glas mit dem Medikamentencocktail hin und derjenige muss es trotzdem selber zu sich nehmen.
Genau, nehmen wir mal das Beispiel, dass er an einem Tropf liegt, nicht? Er muss selber dann den Tropf in Betrieb setzen, muss ihn aufdrehen, sodass das Gift in seinen Körper gelangt, aber es darf nicht dazu kommen, dass es ein anderer für ihn tut.
Ja. Sollte, oh ja, wie komme ich jetzt aus dieser Nummer wieder raus?
Wie kommst du aus der Nummer wieder raus?
Genau. Hast du selbst vorgesorgt?
Mhm. Oh ja. Ich hatte früher eine einfache handschriftliche Vorsorgevollmacht und die mittlerweile ersetzt worden ist durch eine notarielle. Meine Frau und ich haben das so gemacht und wir haben auch beide Patientenverfügungen erstellt, ja.
Als Anwalt mit Sicherheit auch einen Unterbevollmächtigten.
Ja, in der Tat auch, ja. Meine Tochter. Wobei eins noch vielleicht, wo wir gerade bei den Patientenverfügungen sind, es ist ganz schön und sinnvoll, wenn man die in gewissen Abständen bestätigt, indem man darunter schreibt, dies sehe ich noch immer so oder dies ist immer noch mein Wille. Mhm. Dann kann kein Zweifel darüber entstehen, ob eine vielleicht vor 20 Jahren mal abgefasste Patientenverfügung überhaupt noch in vorgerücktem Alter so gesehen wird oder derjenige vielleicht mittlerweile ganz andere Vorstellungen über seine Behandlung am Lebensende hat. Am schlauesten ist es, wenn man das alle 2-3 Jahre einmal nochmal unterschreibt und sagt, ist immer noch mein Wille, so soll es sein, wenn ich einmal in der Situation bin, Unterschrift, Datum, fertig.
Okay, also einfach wirklich den Zusatz.
Ja. Ganz einfach.
Ist immer noch so.
So sehe ich das immer noch. Das möchte ich immer noch so. Unterschrift, Datum und gut.
Ja, erspart einen, das Ganze nochmal auszufüllen.
Genau,
weil
genau.
Ich habe das schon durch mit meinen Eltern. Das ist schon eine ganze Menge.
Ja, das muss nicht sein.
Ja. Lieber Roland, vielen Dank für dieses Gespräch und die ganze Aufklärung bezüglich Vollmachten und Verfügungen.
Gerne, war mir eine Freude.
Klasse. Liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, euch vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Wir freuen uns über euer Feedback, über eine Bewertung und über Sterne da, wo es möglich ist. Gefällt euch dieser Podcast, empfehlt ihn gerne weiter und möchtet ihr keine Folge verpassen, dann vergesst nicht, ihn zu abonnieren. Folgt uns auch gerne auf Instagram und Facebook. Hier sind wir unter Bestattung Michael Schütt zu finden. Unsere nächste Folge erscheint in einem Monat. Bis dahin bleibt gesund. Eure Sonja.